Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Guten Morgen. Sie haben vorhin das Thema gehört oder ihr habt das Thema gehört, was uns verbindet. Habt ihr euch jemals gefragt, was uns hier miteinander verbindet? Also wenn ich hier so rumschaue, dann sehe ich lauter verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Prägungen, aus unterschiedlichen Ecken herkommend. Mir persönlich gefällt das, ich finde das schön. Aber was verbindet uns eigentlich miteinander? Was verbindet uns hier in der Gemeinde mit anderen Christen, ja, mit anderen Christen weltweit? Ein Teil davon haben wir eigentlich gerade vorhin gesungen. Wenn wir singen, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Was ist es? Es ist der Glaube an Jesus Christus. Ich denke, das könnten wir alle so mit Ja beantworten. Und auch als das Neue Testament geschrieben wurde, traten doch diese Fragen immer wieder auf. Also auch die Vielfalt, so schön sie ist, führt doch manchmal zu Spannungen. Und das finden wir auch eben im Neuen Testament, unter anderem im Römerbrief, aus dem der heutige Text ist. Und diese Spannungen, die gehen ja oft manchmal so weit, dass es fast oder manchmal leider ganz zum Bruch in einer Gemeinde kommt. Und genau an so eine Gemeinde schreibt Paulus den Brief, den Römerbrief. An eine Gemeinde, in der es brodelte, in der die Christen sich gegenseitig als schwach und sich selber dann als stark bezeichneten, in denen sie ihren Glauben über den der anderen stellten, in der die kulturellen Unterschiede zu großen Spannungen führten. Es ging so weit, dass verächtlich auf die anderen herabgeschaut wurden, die doch vermeintlich schwach waren. Und so schreibt Paulus den Brief an die Römer, um ihnen ganz neu wieder diesen Blick für Jesus zu schenken. Ihren Blick wieder auf das Wesentliche zu lenken und auch darauf, wie dieser Glaube an Jesus ihr Leben prägen soll und zu einem guten Miteinander führen kann und sie verändert. Ich lese den Text nach der neuen Genfer Übersetzung aus Römer 15, 4 bis 13. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr in allen einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hat, einzulösen, damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich von den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai heranwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Langer Text, gell? Aber ich möchte ein paar Aussagen aus diesem Text aufgreifen. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, dass Paulus schreibt, wir sind alles Lernende. Das ist etwas, was uns verbindet. Ja, wir sollen sogar lernen. Und er schließt sich damit ein. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr hört, wenn ihr was vom Lernen hört? So alte Erinnerungen an die Schule, vielleicht negative Leistungsstress, anstrengend, unnötiges Wissen anhäufen und die Erleichterung, als endlich die Schule vorbei war? Oder positive Sachen, indem man etwas Neues entdecken kann, indem man neugierig ist auf Wissen. Aber Paulus geht es ja hier nicht um die Schule, sondern um das Wort Gottes. Wenn er hier gleich zu Anfang schreibt, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, nämlich das Alte Testament, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Was für eine Aussage. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die ganze Bibel ist für uns geschrieben. So wie damals für die Römer gilt das auch für uns heute. Die ganze Bibel ist für uns geschrieben. Warum? Damit wir irgendwie da welche Regeln lernen können? Nach dem Motto, tu das, lasse dieses, das darfst du, dies nicht. Oder um unser Wissen anzuhäufen, dass wir sagen, wow, jetzt weiß ich wieder eine Menge. Nein, sondern weil Gott selbst durch sein Wort zu uns spricht. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Darum ist sie für uns geschrieben worden. Wir sollen durch ihre, wie es hier weiter heißt, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Nochmals, Gott selbst, er möchte uns ermutigen oder nach anderer Lesart auch trösten. Er hilft uns durchzuhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und welche Hoffnung haben wir? Die Hoffnung, nicht nur, dass Jesus jetzt bei uns ist, doch sondern auch auf die Auferstehung, auf das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Für mich ist dieser Anfang des Textes oder dieser Vers der Schlüsselvers zu dem ganzen folgenden Text. Und ich denke, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir jetzt weitergehen. Er ist es, der uns ermutigt. Und er ist es, der uns Kraft gibt, das durchzuhalten. Und er ist selber bei uns und hilft uns. Das Zweite, was hier steht, ist, Jesus Christus ist der Maßstab. Er, Gott, helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Jetzt wird es schon ein bisschen herausfordernder. Ist ja nicht so, dass wir nicht Jesus als Maßstab nehmen wollen. Aber was heißt das denn im Umgang mit dem anderen? Wenn mir der eine sympathisch ist, fällt mir das ja leichter. Aber was mit dem einen, der mir so ein bisschen quer kommt? Was heißt es da? Schauen wir uns doch mal die Jünger an, die mit Jesus unterwegs waren. Sie haben ja direkt von Jesus lernen können, indem sie ihm zugehört haben, Fragen gestellt, zugeschaut. Und wenn wir diese Berichte lesen, dann merken wir, das war ja ein ziemlich bunter Haufen. Und solange sie mit ihm unterwegs waren, zielgerichtet mit ihm und auf Jesus geschaut haben, ging das auch ganz gut. Aber wenn sie dann auf sich geschaut haben und so ihre eigenen Interessen in den Vordergrund schieben wollten, wurde es schon etwas kritischer. Es gibt zum Beispiel den Bericht von den zwei Jüngern, die sich sozusagen die Ehrenplätze einmal in Jesu Reich sichern wollten, die vorgegangen sind, wir möchten links und rechts neben dir sitzen, Ja, kannst du da nicht was tun? Und wie die anderen Jünger darauf reagiert haben, da steht, dass sie verärgert waren oder nach anderen, sie wurden zornig, je nach Übersetzung. Und sieht das heute anders aus? Wir nennen uns Nachfolger. Jesus hat zugesagt, dass er immer bei uns ist. Also, wir gehen mit ihm. Wir können ihm im Gebet fragen, uns leiten lassen, wir können hören. Wir haben sein Wort, in dem wir nachlesen können. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich so mein Leben betrachte, weiß ich, dass das oft nicht so einfach ist. Da bin ich nicht besser als die Jünger damals. Da ist der Alltag mit seinen ganzen Anforderungen und Notwendigkeiten und in der Gemeinde oder überhaupt mit anderen Christen. Wenn der andere so ganz anders denkt als ich, wenn er anders glaubt, so eine andere Prägung hat, da ist nicht immer der erste Fokus bei mir, auf Jesus zu schauen und die erste Frage, wie würde jetzt Jesus reagieren, auch wenn ich es gerne möchte. Und ich denke, Paulus wusste auch darum, dass das eben nicht immer so einfach ist. Deswegen, dass es immer wieder ein Ringen darum ist, ein neues Ausrichten auf Jesus. Und deswegen formuliert er es hier wohl auch als Bitte, als Gebet. Er helfe euch. Gott helfe euch. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Ein weiterer Punkt ist das Lob Gottes, das, was uns verbindet. Gott möchte, dass ihr ihn mit aller einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist doch mal ein schöner Punkt, oder? Ich meine, das haben wir vorhin hier gemacht. Wir haben Lieder gesungen, wir haben gebetet, wir haben Psalmen gelesen. Gott gemeinsam preisen verbindet uns nicht nur, sondern ist auch noch der Wunsch Gottes. Aber halt, hier steht ja gar nicht, dass uns das Loben verbindet, sondern umgekehrt, dass wir ihn einmütig preisen sollen. Also, und was heißt einmütig? Das heißt gleichen Willens. Also es geht hier nicht darum, um eine Gleichmacherei, sondern dass wir alle gleichgeschaltet sein sollen, sondern dass wir miteinander auch den Wunsch haben, Jesus nachzufolgen, miteinander den Wunsch haben, ihn zu loben, ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Also alles, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, soll uns helfen, Gott zu loben, ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Und das ist für mich immer wieder auch so die Frage, was möchte ich? Möchte ich wirklich Gott groß machen, ihn ehren, auch hier im Gottesdienst? Oder geht es da um mich? Ich weiß, dass ich nur durch Jesus selber dazu in der Lage bin. Doch wie ich schon am Anfang sagte, er ist es, der uns hilft. Dann noch ein weiterer Punkt. Gott ehren durch gegenseitige Annahme. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich muss ehrlich sagen, dass mir zum Begriff Gott ehren nicht als erstes die gegenseitige Annahme eingefallen wäre. Eher Begriffe wie Loblieder singen, was wir gerade gehabt haben, beten, von seinem Handeln erzählen, aber den anderen annehmen. Doch Gott ehren wir auch oder gerade dann, wenn wir nach seinem Willen handeln. Und er möchte, dass wir den anderen eben annehmen. Wie eine Schlussfolgerung schreibt das hier Paulus. Er schreibt hier darum. Und wie kann das aussehen in unserem Alltag? Ein Blick auf Jesus hilft uns dabei. Wie sah denn seine Annahme aus? Die Bibel sagt, er hat uns angenommen, als wir noch Sünder waren. Nehmen wir den anderen mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen an? Er hat uns angenommen, als wir schwach waren. Steht in Römer 5. Wie gehen wir mit vermeintlich Schwächeren um? Er hat uns ohne Vorbedingungen geliebt. Kein Du musst erst, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir? Er trug unsere Last. Und Paulus fordert uns in einem anderen Brief auf, auch die Lasten des anderen zu tragen, mitzutragen. Sind wir dazu bereit? Wenn wir den anderen annehmen, ehren wir Gott. In der Gemeinde in Rom war das ein großes Problem. Gerade zwischen den Judenchristen und den aus den anderen Völkern. Die Judenchristen konnten nicht begreifen, dass er auch die anderen einfach so annimmt. Und die Heidenchristen waren überzeugt, dass Gott sein Volk schon längst verworfen hat und sie jetzt das Heil erben. Dass er sie ins Abseits gestellt hat. Und bei uns? Wir haben jetzt nicht vielleicht diese Diskrepanz zwischen Judenchristen, Heidenchristen oder dass Gott irgendein Volk ausschließt. Doch sind wir immer frei davon, andere zu beurteilen, wo sie im Glauben stehen, ob sie überhaupt Christen sind, wer Christ, wer nicht. Und gibt es nicht manchmal so heimlich in unserem Kopf Sätze wie, der will Christ sein und dann macht er das oder jenes? Und ob die Umkehr echt ist, das muss er erst mal beweisen. Mir kamen bei der Vorbereitung wieder so einige Kommentare, die ich damals in sozialen Medien gelesen habe, als Nina Hagen erzählt hat, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Sie hatte auch taufen lassen. Da waren viele kritische Kommentare, weil sie vorher wirklich überall gesucht hat, im Hinduismus oder im Buddhismus, überall. Ob das echt ist, das muss ich erst noch beweisen. Wie gesagt, in Rom war es ein Problem, muss ja nicht bei uns sein. Und Paulus legt es in den nächsten 5 Versen dar, dass Gott sowohl für die Juden gekommen ist, als auch für die Heiden. Gott hat es seinem Volk zugesagt und er ist treu. Das hat Paulus schon in den Kapiteln vorher ausführlich beschrieben. Doch Gott ist nicht nur treu, sondern auch barmherzig. Und so zieht sich das durchs ganze Alte Testament immer wieder die Aufforderung, auch an die Heiden Gott zu loben. Und hier an diesem Text merkt man dann, dass Paulus selber Jude war. Er zitiert aus allen drei wichtigen Schriften, also aus den allen drei Teilen der hebräischen Bibel, Schriften aus der Tora, aus den Schriften und den Propheten. Aus der Tora, aus dem 5. Mose 32, 43, da heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Dann aus dem Psalmen, was ich vorhin gelesen habe, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und aus dem Propheten Jesaja, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Gott hat von Anfang an alle Menschen im Blick gehabt. Alle Nationen. Und sind es nicht gerade diese Zusagen Gottes, seine Barmherzigkeit, dass wir überhaupt mit Gott leben können, dass wir mit ihm leben dürfen? Denn wer ist denn der Spross, von dem hier Jesaja schreibt? Ist doch Jesus, wie er immer wieder in der Adventszeit, wie wir es dann gerade auch in der Adventszeit singen, in dem Lied, es ist ein Ros entsprungen. Und weil wir aus dieser Hoffnung leben, schließt auch Paulus in diesem Abschnitt mit einem Segenswunsch ab. Und ich möchte damit auch diese Predigt beenden. Im Vers 13 heißt es noch, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Auch hier wieder die Hoffnung. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, ich möchte danken, dass du wirklich alle Menschen in deine Nachfolge rufst, dass du uns an deinem Wort Orientierung gibst, wie wir miteinander umgehen können, auch mit Menschen, die vielleicht ganz anders glauben als wir. dass du keinen ausschließt, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns hilfst, uns Liebe schenkst, uns Freude gibst und Frieden, so wie es hier geschrieben steht. Herr, du bist die Quelle aller unserer Hoffnung. Du schenkst Freude und Frieden. Und ich danke dir, dass du auch heute da bist und auch heute mit uns gehst. Amen.